Angedeutet, also ein wichtiges Thema. Auch das wieder ein Thema, das eigentlich auch viel Zeit bräuchte. Aber wir wollen versuchen, so gut es geht, die wichtigsten Aspekte herauszuschälen. Im Korintherbrief berichtet Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 11 vom Herrenmahl. Und er spricht darin im Vers 24, dies ist mein Leib, wie er überliefert bekommen hat, der für euch ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und im Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Und dann spricht er davon, Paulus, dass der Mensch sich prüfen soll, Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst das Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder nicht richtig unterscheidet. So würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Das hätten wir auch noch gerne gehört. Ja. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Abendmahlsfeier in den Gemeinden diesen Aspekt oder diesen Sinn hat, wenn Abendmahl gefeiert wird, dass dies ja zum Gedächtnis des Herrn geschieht in Bezug auf das Opfer von Golgatha. Also so oft die Gemeinde zusammenkommt, Brot bricht, dann bekennen sie sich ja als zusammengekommene Gemeinschaft absolut zu diesem Opfer Jesu Christi am Holz des Kreuzes, der Vater, der uns in Christus Jesus mit sich versöhnt hat. Und was das alles an Segen für die kommenden Dienste beinhaltet. Wir sind ja die Herausgerufenen, die Ekklesia, jene, die es aus der Masse herausgerufen hat, sonst hieße es nicht herausgerufen, nicht erwählt, weil wir bestimmte Aufgaben vor Grundlegung der Welt zugeteilt bekommen haben. Epheser 1, gell? Herauserwählt, vorherbestimmt, zu bestimmten Aufgaben, die das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus, nicht allein tun will, sondern mit seinem Leib. Und ich glaube, dass nach der Entrückung dann wesentlich diese Aufgaben sichtbar in Erscheinung treten, was jetzt vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt wohl ganz schattenhaft schwach schon sichtbar ist. Ich sage es jetzt mal so, weil wir jetzt noch den Weg der Erniedrigung gehen. Und ich glaube, wenn die Gemeinde zusammenkommt, das Brot bricht, dann heißt das, alle das Abendmahl nehmen. Wenn jemand das Abendmahl nicht nimmt, dann würde er damit das Versöhnungsopfer am Kreuz von Golgatha leugnen. Also er würde sich in Gegenwart der Anwesenden herausstellend sagen, ich gehöre nicht dazu, ich glaube nicht an das, was am Opfer von Golgatha geschehen ist. Darum sagt Paulus, soll sich jeder vorher prüfen und jeder, der sich prüft, weswegen sind wir denn da? Weswegen bin ich auserwählt? Die Stellen sind ja uns bekannt. Vielleicht kann ich die kurz gerade einflechten lassen. Da haben wir ja im Epheserbrief diese wunderbare Stelle. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Ja, da freue ich mich. Das ist doch kein Zufall. Oder wir haben im Römerbrief, glaube ich jetzt, muss ich selber studieren, ist das im Römerbrief genannt, weil ich ganz spontan jetzt in diesem Zusammenhang darauf zu reden komme. Ja. Römer 8, 28, jawohl, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Vorher erkannt, gleichförmig, berufen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorher bestimmt hat. Diese hat er auch berufen, uns hat er alle auch gerufen in die Zeit hinein, jeder an seinem Platz. Und vor uns, seitdem Jesus gekommen ist, hatte dauernd aus den Menschenmassen Einzelne zum Glauben gerufen, herausgerufen, bis die Zahl, die Vollzahl Römer 11 eingegangen sein wird. Er ruft immer noch heraus. Die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Eine ganz schöne Aussage. Damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Kolosser 3, 3 und 4 ist das gesagt, dass wir bereits in Christus als Neuschöpfung verherrlicht sind und offenbar werden, wenn er in Herrlichkeit offenbar wird, werden wir in Herrlichkeit offenbar. Also ich habe jetzt nur einige Aspekte genannt. Deswegen kommen wir ja zusammen, um Brot zu brechen, weil wir uns der Tragweite dessen bewusst sind, was das Opfer von Golgatha bedeutet und was wir in Gottes Augen in, mit und durch Jesus Christus für eine gewaltige Stellung haben. Schon jetzt vor der unsichtbaren Welt, Epheser 3,10, nicht? Ist euch wahrscheinlich allen bekannt, dass die unsichtbare Welt auf uns schaut und dass sie von uns lernt. Epheser 3,10, eine Stelle, weil sonst können wir das Abendmahl auch sehr schlecht, oder wir können es noch besser verstehen, unser Zusammenkommen, wenn Paulus in Epheser 3,10 sagt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in den himmlischen Örtern oder Himmelswelten oder himmlische Welt durch die Ekklesia, die herausgerufenen, das ist die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Stellt euch vor, was wir jetzt schon auf diese Versammlung heute hier und dieses Wochenende, die wird von der unsichtbaren Welt ganz klar registriert. Und es wird gehört. Eindeutig. Also wir haben bereits jetzt eine priesterliche Stellung, so glaube ich. Jetzt. Weil wir sind nicht mehr irgendjemand, nicht ein Verein, ein Club, sondern wir sind ja nach Kolosser 3,3 in Christus schon verborgen. Unser Platz ist schon in Christus zu Rechten des Vaters. Da sind wir. Die Neuschöpfung, unsere Neuschöpfung. Obwohl wir jetzt noch hier sind. Also das ist nicht nichts. Das ist unfassbar, was wir da für eine Position haben. Oder wie es heißt, wir sind den Engeln und der Welt ein Schauspiel. Ein Theater heißt es, wörtlich übersetzt. Ein Theater, das heißt, ja, ein Theaterspieler, die kommen ja die Leute extra, um zu sehen, wie da vorne Theater gespielt wird. Stimmt. Also die Leute kommen von überall her und schauen. Und der Paulus sagt in Korinthern, wir sind den Engeln und den Menschen ein Schauspiel, ein Theater, Theatros. Nicht? Also von überall her macht sich die unsichtbare Welt auf und beobachtet. Die einen, die Engel Gottes, die Guten, die freuen sich und die Mächte der Finsternis zittern und schlottern und organisieren, wie sie uns hier auf Erden dauernd von Jesus wegbringen können, damit wir unsere Rolle nicht recht spielen. Das ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber damit wir nicht die Wege des Herrn gehen. Und die Menschen der Welt, das ist die dritte Zuschauergruppe, sage ich mal so, das sind die Menschen dieser Erde, die haben uns nicht gerade besonders lieb. Denen sind wir ein Ärgernis. Die regen sich auf, zusammen mit den Dämonen. Versteht ihr? Viele unwissend und manche wissend. Ja, verstehen wir. Also unglaublich. Ich will damit sagen, was haben wir für eine wunderbare Stellung. Da muss ich mich immer freuen. Und das hilft mir, ich denke, dass ich heute hier noch stehe, alle diese herrlichen Dinge, die an uns geschehen sind, aus Gnaden. Nicht durch unsere Werke. Nicht, weil ich ein guter Sportler bin, hat Gott gesagt, ah, den muss ich haben. Von Grundlegung der Welt ist es fixiert. Nicht? Gewaltig. Und jetzt, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, dann stehen wir zu allen diesen Sachen. Das ist ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt und der sichtbaren sogar, wenn wir zusammenkommen vor der sichtbaren, nicht immer, je nachdem, wo wir sind. Aber die sehen das, dass wir im Namen Jesu zusammenkommen, den Engeln eine Freude und sie strecken ihre Hälse, sagt Petrus im ersten Brief, in die Gemeinde herein, um zu hören, was wir da beten, was wir da predigen, denn sie wollen es wissen. Über die Gemeinde haben wir gehört, Epheser 3,10, nicht über irgendwen. Gott hat so beschlossen, so hat er uns lieb über die Herausgerufenen. Und der Petrus sagt im ersten Brief, sie strecken ihre Hälse nach den Gläubigen, um zu hören, was denn Gott sich da alles in die Zukunft vorgenommen hat. Ist das nicht wunderbar? So sind wir hier. Ich sage meinen Kindern, und jetzt sind jetzt Millionen, die auf uns schauen. Und dann haben sie auch schon gesagt, also dann gehe ich lieber unter die Couch, ich will jetzt nicht, dass die mich sehen. Ja, versteht ihr, je nach Stimmung und Laune, so müssen wir das nicht sehen. Aber wir sind jetzt schon ein Schauspiel, ein Theater, wir werden gesehen und es fallen Reaktionen in der unsichtbaren Welt, auch in der sichtbaren gelegentlich, wenn Christen verfolgt werden. Und wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, dann ist das ein gewaltiges Bekenntnis. Wir sind die Priesterschaft Gottes. Wir stehen zu Jesus Christus. Sag's mal, wir stehen. Nicht, wir gehören dazu. Und jetzt stellen wir uns vor, darum prüft sich, ich bin zu laut vielleicht. Ja, gut. Also darum, ihr lieben Geschwister, kann es gar nicht anders sein, dass wir, wenn jemand nur diese Dinge weiß, sich dieser Dinge bewusst ist, dann prüft er sich, wenn er zusammenkommt mit seinen Geschwistern, er prüft sich und weiß, die Welt wird ja gerichtet und wir sollen nicht mit der Welt gerichtet werden, indem wir dauernd und immer wieder unser zu Christus gehören als Leib bekennen und wissen, wir leben nicht wie die Welt und erleben darum nicht die Gerichte der Welt. Aber wenn wir als Christen, die solches erkannt und erfasst haben, dann wieder leben wie die Welt und dann zusammenkommen und einfach das Abendmahl nehmen, dann ist das auch vor der unsichtbaren Welt ein Skandal, eine Schande und es muss gerichtet werden. Wir müssen gezüchtigt werden, verstehen wir? Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Also so möge nie jemand zum Abendmahl gehen und es nicht nehmen. Denn das ist eine Verleugnung, sondern er muss Buße tun und es nehmen. Verstehen wir? Aber ich habe schon oft christliche Gemeinden erlebt und da lassen einige das Abendmahl vorbeigehen. Und da habe ich gefragt, warum haben sie das Abendmahl nicht genommen? Ich bin nicht würdig. Ich sage, du hast heute das Opfer von Golgatha geleugnet. Jetzt bist du schlimmerer Sünde teilhaftig geworden und wirst dafür gerichtet, wie die Welt gerichtet wird. Verstehen wir? Das sind ernsthafte Dinge. Ein Christ muss sich richten. Jedes Mal und so oft sie zusammenkommen und dann das Abendmahl mit allen nehmen, denn wir sind ein Leib und wir können die nicht zerstückeln, indem etliche keine Buße tun und das Abendmahl an sich vorbeigehen lassen. Sie zerreißen, zerstückeln den Leib und dann muss der Herr züchtigen und richten. Verstehen wir? Also ich verstehe das aus dem ganzen Zusammenhang voll so, weil ich immer wieder sehe, wie bei Abendmahlsfeiern, manchmal ein Drittel lässt das Abendmahl vorbeigehen, denke ich, was ist das für ein Zerreißen und Zertreten und Verhöhnen des Opfers von Golgatha in dieser Gemeinde. Verstehen Sie? Das tut weh. Das dürfen wir nicht. Sondern hier ist in diesem Kontext ganz klar gesagt und dem Paulus vom erhöhten Herrn geoffenbart worden, wenn wir uns aber selbst beurteilen, also unterscheiden, das heißt immer scheiden von das, was falsch war, was dem unserem Stand nicht entspricht in Christus, dann werden wir nicht gerichtet. So würden wir nicht gerichtet. Sonst werden wir gerichtet, früher oder später. Verstehen wir? Ich will damit nicht Angst machen. Aber wenn wir eine solche Stellung, eine solch hohe priesterliche Stellung haben, dann dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also da bin ich persönlich fest überzeugt. So, jetzt, das verstehe ich unter Messe eigentlich. Das wäre Messe. Verstehen wir? Abendmahl. So stelle ich mir das vor. Jetzt möchte ich schnell, bevor wir zu dem Sakrament der Eucharistie oder der Messe kommen, doch noch das Sakrament, die Sakramentendefinition kurz erwähnen. Weil wir sonst das Ganze sehr schlecht verstehen. Wenn ich frage, was ist ein Sakrament? Wir haben ja letztes Jahr auch schon darüber gesprochen. Manchmal sage ich, Gott sei Dank sind die Menschen vergesslich, dann kann ich mich ruhig manchmal wiederholen, sie merken es nicht. Nein, das jetzt ein bisschen. Nein, so ist es nicht gemeint. Das Wesentliche kennen wir. Das ist klar. Was ein Sakrament ist, kann ich ruhig vergessen. Als Christ. Verstehen wir? Das macht nichts, wenn ihr sagt, ich weiß nicht mehr. Hab schon zweimal, dreimal, schon zehnmal vom Bruder Daliat gehört, hab keine Ahnung. Ist sehr gut so. Das musst du gar nicht wissen. Wir haben anderes zu wissen, das, was in der Schrift steht, und den Willen Gottes zu erfüllen. Also im Dogma 503, da wird gesagt, was ein Sakrament ist. Und das katholische Messopfer hat also nichts mit dem zu tun. Es sind etliche Dinge davon in der Messe enthalten. Aber das Überwiegende ist hinzugekommenes, verschiedene Elemente aus dem Heidentum. Und darum gibt es dieses Dogma, diese heilsverbindliche Aussage, unumstößlich für jeden Christen, auch für den Lutheraner, auch für uns nach katholischer Auffassung, für uns heilsnotwendig. Da heißt es, alle diese Sakramente, diese sieben Sakramente, werden in drei Stücken vollzogen. Durch den dinglichen Vollzug der Materie. Das heißt, das Material, das ist der dingliche Vollzug, die Dinge, die da ablaufen. Bei der Messe sind das Brot, Wein und Wasser. Aber im Katholischen darf es kein normales Brot sein, es müssen Oblaten sein. Brotstücken. Und dann das zweite Element, das Stück, ist durch die Worte als Form. Der Priester muss bei der Messe, wenn er Brot und Wein in den Leib, in das Fleisch und in das Blut Jesu Christi verwandelt, dann muss er genau diese Worte benutzen. Das heißt, der Priester breitet ja dann die Hände aus, wir nehmen das mal vorweg, alle Knie nieder, alle Gläubigen, ist ganz klar, weil jetzt geschieht etwas Gewaltiges nach katholischer Lehre. Jetzt muss auf Befehl des Priesters und nach katholischer Lehre Gott in das Brot hineinfahren und in den Wein. Sobald er die Hände ausbreitet, das ist der dingliche Vollzug, das sieht man, und jetzt spricht er die Form, jetzt spricht er die Formel ab, das zweite Stück, und dann sagt er, heilige diese Gaben durch deinen Geist, und dann macht er das Kreuzzeichen und spricht, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist das Höchste, der höchste Augenblick, wie soll ich sagen, die höchste Funktion, die der geweihte Priester ausspricht. Denn in diesem Augenblick steht er über Gott. Versteht ihr? Weil Gott muss ihm gehorchen durch dieses Ritual und da hineingehen. Also ich habe da einen Text mitgebracht. Ob sich das lohnt, den zu lesen. Ja, ich fasse das zusammen, das würde zu weit gehen. Aber die Jesuiten haben uns ja immer so gelehrt, haben das wirklich fantastisch dargestellt für katholische Ohren. So wie im Alten Testament die 12 Garben sich vor Josef beugten, so muss sich Gott vor dem Priester verbeugen. Verstehen wir? Darum hat der Priester die höchste Stellung, die es gibt, der katholische Priester. Denn in dem Augenblick, wie er die Materie vom Altar hat, alles wird vorbereitet durch Gesänge, Gebeten, dann kommt der Gipfel der Messe. Und da gehen ja eben alle auf die Knie, die meisten senken dann das Haupt, weil jetzt kommt Gott von oben herab. Manche schämen sich ja, dass wenn Gott von oben herabkommt und verbeugen sich ganz tief, damit er sie ihnen nicht ins Angesicht schaut. Das kennen wir von früher her, das sind so Traditionen und Meinungen. Hingegen war ich in Kosovo bei Katholiken in Janjevo, war ein Tal früher, jetzt ist ja alles kaputt. Da haben wir Kirchen gebaut, das ist ein einziges Tal in Kosovo, fast alles war muslimisch oder orthodox und ein Tal war katholisch. Und da haben wir Kirchen gebaut und unterstützt von Zermatt aus. Und wenn dort der Priester die Wandlung gebetet hat, dieses Ritual, dann haben alle die Hände nach vorn gestreckt. Das habe ich nie erlebt sonst.
und haben gemurmelt und alle haben die Sträten. Dann hat er die Hostie gezeigt, dann sind sie alle auf die Knie, hat er dann den Kelch hochgehalten, wieder alle so nach Gott, nach katholischem Verständnis sich gesehnt. Die meinen das aufrichtig. Gut. Also in diesem Augenblick also, und das Dogma sagt, in diesem Augenblick ist nicht mehr der Priester da vorne am Altar, sobald er die Hände ausbreitet und betet und spricht, sondern Christus selbst. Und Christus bringt sich selbst als Opfer Gott dem Vater dar. Und darum sagt das Dogma, in jeder Messe werden wir neu erlöst. Also der Christ wird bei jeder Messe durch das erneute Opfer von Golgatha, das jetzt hier gegenwärtig gesetzt wird, neu erlöst. Und das ist ein völliger Unsinn. Denn der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, dass er mit einem Opfer uns versöhnt hat und vollkommen gemacht hat. Verstehen wir? Mit einem Opfer. Und die katholische Kirche leugnet damit dieses einmalige Opfer von Golgatha und sagt auch verflucht, wer nicht glaubt, dass bei jedem Messopfer Christus unblutig neu geopfert wird. Und die Jesuiten sagten uns, der Priester mit seinen Worten schneidet in aller Schärfe den Leib Christi entzwei. Also er wird noch einmal geopfert. Und es ist der Christus, der sich selbst durchschneidet, zerteilt, zeropfert, um uns ganz neu zu versöhnen. Und so lädt der Katholik von diesem Verständnis, der Katholik ist ja verpflichtet, er muss jeden Sonntag in die Messe gehen. Wenn er nicht geht und stirbt, kommt er in die Hölle. Darum haben die Katholiken viel mehr Messbesuche am Wochenende als die Protestanten. Und manche protestantischen Pfarrer sagen, wir beneiden die Katholiken, die haben noch so viele Kirchenbesuche, wenn es bei uns immer leerer wird. Ja, je leerer die Botschaft, desto leerer die Kirchen, ganz klar. Aber auch in der katholischen Kirche ist es die Angst, die viele treibt. Und darum, ich meine, es gibt Millionen Katholiken, die gehen auch nirgendwo mehr hin. Denen ist das Wurst, aber sie wollen katholisch bleiben. Den letzten Faden lassen sie nicht reißen. Millionen von Katholiken. Es ist erstaunlich, was es für gottlose Menschen gibt, aber katholisch wollen sie bleiben. Was ist das? Die Macht der Finsternis, die sie nicht loslässt, die sie da noch hält. Also da kann man eigenartigste Beichten abnehmen oder eigenartigste Dinge erleben. Und jetzt sagt das Dogma, der Priester, der vorne dieses, den Höhepunkt der Messe vollzieht, er muss die Intention haben, bei jedem Sakrament das tun zu wollen, was der Vatikan in seinem Dogma lehrt. Das heißt also so, drittens, durch die Person des Spenders, der das Sakrament erteilt, in der Absicht zu tun, was die Kirche tut. Mit Kirche ist immer der Papst gemeint und die obersten Kardinäle. Wenn eines von diesen drei Stücken fehlt, wird das Sakrament nicht vollzogen. Das ist ja, diese Definition ist ja pure Magie, nicht? Pure Magie. Das hat nichts zu tun mit dem Evangelium. Ich erinnere mich immer, wie die Tante, heute ist sie meine Tante, also unsere Tante von meiner Frau, wie sie damals ins Pfarrhaus kam mit der Bibel und mir sagte, ich soll ihr schnell zeigen, wo das mit den drei Stücken sei. Wisst ihr, am Anfang habe ich die Katholiken all das gelehrt. Das lehrt man sonst nicht. Aber ich war so eifrig, dass ich wollte das ihnen gute Christen machen und wollte, dass sie das genau wissen und sehr ernst nehmen. Darum haben sie dann darüber gewusst. Kurz darauf habe ich versucht, das wieder von ihnen wegzubekommen. Ja. Und die Flora kam ins Pfarrhaus mit der Bibel und sagte, eben, dass sie einen protestantischen Gast hat und die hatten da Diskussionen gehabt. Ich solle ihr schnell zeigen, wo das steht in der Bibel, das Fundament des ganzen Glaubens, also die Definition der Sakramente. Und hat mir die Bibel in die Hand gegeben. Und musste ich ihr sagen, ja Flora, das steht nicht in der Bibel. Und da hat sie gesagt, Jesus Gott, wie kann man sowas, entschuldigt den Ausdruck, das sagen die Leute, wenn sie ganz betroffen sind. Ja, so fast wie Thomas. Gell? Ja, wie kann denn das, wie ist denn das möglich? Und so sind wir ja dann eben reingekommen in die Dinge, weil das waren ja alles ganz fromme Katholiken, die noch besser werden wollten und dann aber schlussendlich alle rauskamen aus dem Katholizismus, weil sie gerade wegen ihrer Frömmigkeit anfingen zu vergleichen und dann rauskamen. Also, solche Sachen sind der Gipfel der Magie. Wie soll ich sagen, Magie, was gibt es für andere Wörter, und reichen hinein in den Okkultismus und Spiritismus. Da kommen alle Elemente zusammen. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir verstehen, wenn jemand das antastet, die Wandlung, die Verwandlung von Brot und Wein in den wirklichen, in das wirkliche Fleisch Jesu und in das wirkliche Blut Jesu, dann ist ein Katholik also zutiefst verletzt. Also da darf man nie spotten, das darf man nie tun, sonst dann hat man nichts, keine Chance mehr. Es ist besser, wenn man das weiß, das wäre gut, wenn man das Büchlein hat, wenn man es mit solchen Interesse haben und dann sagt, du, was sagt dann der Petrus? Es gibt ja übrigens Petrus-Kurs für Katholiken von einer Mission, der ist recht gut, weil für sie der Petrus der erste Papst ist. Was hat denn Petrus gesagt? Schauen wir mal nach. Und dann schauen Sie gerne mal nach. Und dann stellen Sie fest, dass der Petrus überhaupt nichts von dem gewusst hat. Und dann geht es bei Ihnen, wenn dann die Gnade Gottes wirkt, merken Sie langsam, entweder sagen Sie, nichts mehr will ich wissen, weil Sie Angst bekommen, oder Sie sagen, du, das interessiert mich aber, die Menschen reagieren so oder so. Es gibt nur immer zwei Richtungen Ihrer Reaktion. Irgendwann gehen Sie in die Tiefe, oder irgendwann bekommen Sie Angst, gehen vielleicht noch zum Pfarrer und fragen den, und dann ist natürlich aus. Ja. Gut, das mal zur Definition der Sakramente. Der Papst hat vor Jahren schon immer wieder zur Einheit der Christen aufgerufen. Es gingen ja inzwischen Delegationen aus allen Kirchen der Welt in den Vatikan, haben Verträge unterzeichnet. Und der Papst sagte bei seinem Angelusgebet vom 19. Januar 1997, ich greife das jetzt aus, er hat das oft gesagt, das Angelusgebet ist ja das Gebet, dass er einmal am Tag, wenn Tausende auf dem Vatikan versammelt sind, sind ja jeden Tag Tausende versammelt, das ist ja eine Pilgerstadt, und dann kommt er an die Loggia, dann wird der Zeremonial eröffnet, der Papst zeigt sich, und dann betet er drei Gegrüß heißt du Maria, mit dem englischen Gruß. Der englische Gruß ist der Gruß des Engel Gabriels an Maria. Und da betet er, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und die ganze Menge antwortet und sie empfing vom Heiligen Geiste. Das wäre eigentlich schön. Verstehen wir? Immer wieder diese beiden Elemente, Wahres und Falsches. Und dann betet er die Madonna an und sagt, ruft gegrüßt seist du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und dann beten alle Anwesenden, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann betet er weiter, sagt, Maria sprach, und dann antworten alle, Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, und das Volk antwortet, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann betet er wieder, gegrüßt seist du Maria, das Volk wieder, Heilige Maria. Und nachher das dritte, dann sagt er, und das Wort ist Fleisch geworden, und die Menge antwortet und hat unter uns gewohnt. Und dann wieder ein Gegrüß seist du Maria. Also der erste Teil ist biblisch, sehr schön. Damit erinnern sie sich immer an die Menschwerdung Jesu. Die schönen Aspekte. Und dann hält er eine Ansprache. Und da hat er eine Ansprache gehalten und sagte, die Spaltung unter den Christen hat ihre wahre und letzte Ursache in der Sünde des Menschen, die Auflehnung gegen den Willen Gottes ist. Genau deshalb hat das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, so sagt er, es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. An wen richtet er die Worte? Denn die Katholiken sind ja alle bekehrt zur Einheit. Und dies hat er jetzt seit Jahren, wird das an alle Ohren, protestantischen Ohren, gelangt das an die protestantischen Ohren, es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Und siehe da, die, die Verantwortlichen des reformierten Weltbundes waren in Rom, der Papst hat ihnen gesagt, ihr müsst euch bekehren. Sie haben genickt. Also die der reformatorische Weltbund, Zwingli und Calvin. Der lutherische Weltbund war da, der Papst, ihr müsst euch zur Einheit bekehren. Sie nicken. Die orthodoxen Kirchen, 30 orthodoxe Kirchen, alle nicken. Seht ihr? Freikirchen nicken immer mehr. Und unablässig hören wir, dass es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Und dann sagt er, da ist von allen, die wirksam für die Einheit tätig sein wollen, der feste, vom Gebet getragene Wille gefordert, das eigene Leben nach dem Evangelium auszurichten. Und als ich das las in der Vatikanzeitung, wie er dem reformierten Weltbund sagte, sich zu bekehren, und die haben alle genickt, die waren alle beim Papst. Die hatten Welttreffen des reformierten Bundes in Rom gehalten. Dann hat der Papst gesagt, kommt mal vorbei. Und dann hat er ihnen die Leviten verlesen. Und der Papst sagt wirklich etwas Wahres, wenn er sagt, da ist von allen, die wirksam für die Einheit tätig sein sollen, der feste, vom Gebet getragene Wille gefordert, das eigene Leben nach dem Evangelium auszurichten. Ist das falsch? Das ist doch nicht falsch. Aber er versteht unter Evangelium in erster Linie das Messopfer, die sieben Sakramente, und das versteht er. Und die Reformierten sagten, ja, das wollen wir, nach dem Evangelium. Der Papst sagt, Halleluja, schön, dann vorwärts. Dann müssen wir dialogisieren, bis wir einen Konsens haben. Das heißt, bis ihr euer Evangelium nach Jesu Christi aufgegeben hat. Das heißt zu Deutsch schlussendlich das. Und dann sagte der Papst, die ganze Christengemeinschaft befindet sich auf dem Weg zur Versöhnung und zur vollen Gemeinschaft im Glauben, in den Sakramenten und im Amt. Seht ihr, 1997 hat er das offen gesagt, die ganze Christengemeinschaft geht auf dieses Ziel zu. Unaufhaltsam. Das war wie ein Triumph, als er das sagte. Ich habe keine Proteststimmen gehört. Einzelne schon. Ja. Aber wir müssen mal diese Formulierung in der Öffentlichkeit ausgesprochen, denn im Vatikan sind ja auch immer beim Angelus Vertreter aus verschiedensten Kirchen anwesend. Und die werden ja auch von den Lutheranen dann analysiert, was der Papst sagt. Aber das nützt ihnen nichts, sie sehen nicht durch. Nicht mehr. Sie haben die Sicht verloren. Und da müsste man aufschreien, da hätten die Lutheraner, Anglikaner und alle aufschreien müssen, auch die Freikirchen, und dem Papst sagen müssen, nein, nein, wir wollen, wir nicht. Verstehen wir? Keine Kirche hat reagiert, denn alle sind auf dem Weg zur Einheit, zur Versöhnung und zur vollen Gemeinschaft im Glauben, in den Sakramenten und im Amt, das heißt im priesterlichen Amt, in der Priesterweihe. Bischof Lehmann hat Kardinal Lehmann, ja. Kardinal Lehmann wollte man ja eigentlich nicht als Kardinal, weil er zu liberal war. Und da hat man einige andere bereit, etliche zu weihen aus Deutschland, zu Kardinälen, das war alles schon fest. Und im letzten Augenblick hat man Lehmann dazu genommen. Warum? Wenn ein Bischof, der nicht gerade zu liberal denkt, wenn man ihn zum Schweigen bringen will, was macht man? Man weiht ihn zum Kardinal und dann ist das Gelübde, das steht hier vor den hohen Würdenträger, dermaßen intensiv, das ist wie bei der Loge, dann kann einer nicht mehr sagen, was er denkt. Da muss er schwören, dass er nicht mehr sagen will, was er denkt, sondern er muss genau das denken, was die Loge vorgibt. Verstehen wir? Und das war ganz raffiniert mit Lehmann. Man weiß, dass Lehmann froh war, dass er nicht geweiht würde. Und dann hat man das beraten, vor allem Kardinal Ratzinger ist da der Schlaumeier, Entschuldigung, Kardinal aus Regensburg. Ratzinger ist ja der Stellvertreter des Papstes. Also man sagt ja, er ist im Moment der Papst. Also er hat dann gedacht, ich muss meinem Landsmann den Mund stopfen, der wird mir zu gefährlich. Da mache ich ihn zu meinem Busenfreund, also zum Kardinal. Man hat das schon x-mal gemacht. Als man Bischof Schweri, der mich auf die Straße gestellt hat, als der in Depressionen fiel, dann wusste man nicht, was machen mit dem Bischof, hat man ihn zum Kardinal geweiht und ups, war er in Rom. Versteht? Ja, so geht das. So geht das. Weil ich weiß, Schweri war der Bibel im Wort Gottes ganz nahe. Und ich könnte mir vorstellen, wäre Schweri nicht zum Kardinal geweiht worden. Ich liebe den Mann, weil ich den Mann kenne. Und er ist nicht von ungefähren Depressionen gefallen. Und ich hätte mir vorstellen können, dass dieser Bischof Schweri auch noch aus der Kirche raus wäre. Aber selten kommt ein Bischof raus. Wenn man das realisiert, wahrnimmt, dann muss etwas geschehen. Und bei ihm, er wurde sehr schnell zum Kardinal gemacht. Und dann ist er verstummt. Verstehen Sie? Ja, also dann, damit taucht man die Leute eben ins Nichts ein. Und Kardinal Lehmann hat 2000, da war er noch nicht Kardinal. Das war kurz davor. Da hat er gesagt, ich habe gespürt und ich weiß, wie stark die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Herrenmahl lebendig ist. Und die Lutheraner fragen sich und auch die Anglikaner, ja, aber jetzt sind wir doch eins. Warum durften wir bei diesem ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003, also im letzten Jahr, auf diesen Tag hin, warum dürfen wir denn nicht gemeinsam Abendmahl feiern? Und da sagten die Vertreter der protestantischen Kirchen, das ist ein Überbegriff, von uns aus dürfen alle am katholischen Abendmahl teilnehmen. Und dann hat die katholische Kirche gesagt, aber wir wollen nicht, weil ihr seid noch zu wenig katholisch, heißt das. Ich finde das sehr gut, dass die katholische Kirche hier Nein gesagt hat. Damit haben viele aufgehorcht und haben gesagt, Herrschaft nochmal, jetzt haben wir Verträge unterzeichnet, haben seit dem Konzil, seit 64, haben wir unzählige Sitzungen und Gesprächsrunden abgehalten und Verträge unterzeichnet, dass wir eins sind da und eins sind da und jetzt bekommen wir eine Schlappe. Und dann hat dann die Hamburger Bischöfin Jepsen, das war noch die Beste. Jetzt hat die geschrieben, hat die Lutheraner aufgefordert, nicht zu rebellieren, sondern sie sei auch einverstanden mit Rom, dass man nicht übereilt zusammen das Abendmahl einnehme. Versteht ihr? Entschuldigung, jetzt hätte ich bald etwas ganz Böses gesagt. Ich habe mich schon oft über diese Frau aufgeregt, aber sollte ich nicht. Ich weiß. Sie wurde zum Sprecher Roms und hat sich groß hingestellt und sagte, wir müssen die Katholiken verstehen, sie sind noch nicht so weit. Versteht ihr? So liebe Zeit, sie hat nicht durchschaut, dass sie noch nicht so weit sind. Versteht ihr? Und sie hat sich da zum Sprachrohr des Vatikans gemacht, die haben sich doch ins Fäustchen gelacht. Und dann fingen überall Bischöfinnen, auch die Bischöfin Käsemann und andere an zu sagen, kommt, so in einem Selbstverständnis, wir sind klar weiter, die sind nur noch nicht so weit. Das sind so alte Herren in Rom, die bringen das zum Stocken. Aber wenn die Herren mal verschwinden, dann wird es schon gehen. Versteht ihr, dass sie es nicht sehen? Also buchstäblich, sie haben gespielt mit dem Erbe der Reformation, ich sage es mal so, sie sind nicht weitergegangen und Gott hat sie mit einer tüchtigen Blindheit geschlagen, sodass sie sich zu Geiseln, ich sag mal zu Sklaven der katholischen Kirche machen. Und wenn sie einmal gemeinsam Abendmahl feiern werden, dann ist es definitiv aus und amen. So wahr ich hier stehe, wir werden sehen, dann ist nichts mehr zu machen. Dann wird es keine lutherische Kirche mehr geben, nicht mehr lange. Versteht ihr? Dann wird alles schnell verdammt. Das wird der letzte götzendienerische Schritt sein. Und wir wissen alle, Gott erträgt nichts mehr als was, nichts weniger als was? Götzendienst und Stolz. Das sehen wir auch bei David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David, was hat er gemacht? Keinen Götzendienst betrieben. Und als er ihm klar gemacht wurde durch den Propheten Nathan, hätte er diesen was von seiner Leibgarde abfangen können, mundtot machen können, da in den davidischen Verliesen, hätte ich bald gesagt, im Königspalast, und niemand hätte was gemerkt und Nathan wäre einfach nicht mehr da gewesen. David hat Buße getan und er hat sich schwerstens verfehlt, nicht wahr? Ehebruch und Mord. Und gut, die Konsequenzen waren dann auch entsprechend scharf. Seine Söhne haben ihm das Leben dann wirklich zur Hölle gemacht, wie wir wissen, und die Folgen sind ja bis in unsere Zeit hereinreichend. Aber Gott hat ihn dennoch gesegnet, weil er demütig war. Kein Götzendienst und Demut. Und die Messe, das katholische Messopfer, ist der Gipfel des Götzendienstes. Der Papst hat im Jahr 2000, ne, wann war jetzt das? So, jetzt habe ich die letzte Seite, wird es verraten, eine Enzyklika herausgegeben. Ja, am 17. April 2003, das ist im letzten Jahr, über das katholische Messopfer. Solche Enzykliken hat man seit der ökumenischen Gesprächen bis zu Dominus Jesus in den letzten Jahren nie mehr gehört. 1997 sagt der Papst, die ganze Christenheit bewegt sich dahin, also er weiß, es ist schon so weit ins Rollen gekommen, es gibt kein Zurück. Dann kam Dominus Jesus, die Enzyklika Dominus Jesus, in der es heißt, alle Kirchen, die nicht katholisch sind, sind keine Kirchen. Dann gab es einen kleinen Aufschub, nicht wahr? Dann haben, weil die Kirchen, die das Amt und die Eucharistie nicht haben, und wenn man das geweihte Priesteramt nicht hat, kann man auch keine verbindliche Messopfer haben. Denn nur der geweihte Priester kann ja das Messopfer umsetzen. Und dann hat es bei den protestantischen Kirchen einen Aufschrei gegeben. Und dann hat Kardinal Ratzinger und Kardinal Kasper von Rothenburg, Kasper ist auch ein bekannter Bischof von Rothenburg, wurde ja Kardinal und ist auch einer der Größten, der könnte noch Papst werden, der Bischof von Rothenburg. Der ist eine Kapazität, der Mann, und er weiß, er ist diplomatisch. Er ist ja eine Art Außenminister, er muss ja alle ökumenischen Gespräche in Gang halten, er ist zuständig für alle ökumenischen Unternehmungen und der Mann kommt bei allen enorm gut an, auf der ganzen Welt. Der fliegt ständig in der Welt herum. Der ist ständig mehr in der Luft als auf dem Boden und er kriegt die Leute her, auch in Bezug auf die Religionen. Und die haben dann gesagt, lass die Lutheraner und die Anglikaner ein bisschen pipsen. Das hört bald einmal ab. Auf ihn ist ganz still bleiben. Und siehe dann, nach ein paar Monaten kam in keiner Zeitung mehr was gegen Dominus Jesus, gegen diese Schrift. Und jetzt hat der Papst im letzten Jahr diese Enzyklika herausgegeben und da sagt er in der Einleitung, die Enzyklika heißt Ecclesia de Eucharistia. Also die Kirche, oder wir können sagen, die Kirche, ja, Ecclesia heißt die Kirche über die Eucharistie über die Messe. Und er hat das an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Ordensleute und an alle Christgläubigen über die Eucharistie in ihrem Verhältnis zur Kirche dargelegt. Und da sagt er im Artikel 1, die Kirche lebt von der Eucharistie. Heute sagt man ja Eucharistie. Warum? Früher hat man Messopfer gesagt. Seit den ökumenischen Gesprächen sagt man nicht mehr Messopfer, weil das die Protestanten abschreckt. Eucharistie kommt vom griechischen Eucharistein, Danksagen. Und so haben die Protestanten den Eindruck bekommen, die katholische Messe ist nicht mehr Messopfer wie früher, sondern eine Danksagung. Und da sagt der Papst, die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des Mysteriums der Kirche. Also das Messopfer ist neben der ganzen Dreifaltigkeitslehre und allem diesem, ist der Kern, das Geheimnis der Kirche. Der Herr hat ja uns über Paulus die Geheimnisse geoffenbart. Das Geheimnis seines Willens, das Geheimnis der Erlösung und, und. Und sehen Sie, Christus hat uns die Geheimnisse gelüftet. Die letzten Geheimnisse hat der erhöhte Herr über Paulus gelüftet. Die 14 Geheimnisse, nicht? Und der Papst verschließt alles. Seit dem 3., 4. Jahrhundert wird alles verschlossen und dann spricht man von Mysterium, Geheimnis. Das kennt die Bibel nicht. Keine Mysterien. Beim Heidnischen gab es Mysterien und Mystagogen. Die Mystagogen waren die Giftmischer, wörtlich übersetzt, jene, die die Zeremonien leiteten, die mischten und mixten. Verstehen wir? Die werden Mystagogen genannt, das sind die Verwalter der Mysterien. Und der Papst sagt, die Priester sind die Verwalter der Mysterien, ihnen übergeordnet die Bischöfe, darum tragen sie, wie schon gesagt, die Mitra, das offene Fischmaul. Denn noch einmal, diese Priester des Mitras, die haben auch verwandelt. Die haben aber Fisch verwandelt und, wie gesagt, die glaubten nun nach dem Ritual, die römischen Soldaten, dass sie im Essen ein Stückchen Fisches, über das der Priester gesprochen hat, würden sie Kampfeskraft und Siegeskraft in sich aufnehmen. Ja, und diesen Kult kennt man ja dann auch im Isis-Kult und anderswo, dass man Unsterblichkeitsbrot isst, aufnimmt. Also, und so sagt der Papst, die Hostie, das, was der Priester verwandelt, macht uns unsterblich. Verstehen wir? Nicht der Christus am Kreuz hat uns Unsterblichkeit gebracht, sondern der Priester durch sein Ritual schafft Unsterblichkeit. Also wir haben laufend Elemente des Heidentums im katholischen Messopfer. Und darum sagte auch der Priester beim Messopfer, nimmt er ja nachher, nachdem gedankt wird und für die Toten angerufen werden, dann kommen ja dann alle nach vorn und nehmen den Leib Christi in sich auf. Der Priester hält dann die Hostie hoch, er bricht sie zuerst, hält sie hoch und sagt und spricht, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Alle knien ja dann, da darf man nicht sitzen, weil es ist jetzt Gott da. Und dann schlagen sich die Gläubigen an die Brust und sagen, o Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und der Priester sagt dann, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dann nimmt er das Brot und trinkt den Kelch aus, dann kommen die Kommunionhelfer und dann wird das die kleinen Oblaten, die noch im Tabernakel sind, vor denen man ja die Knie beugen muss, die er gestern verwandelt hat oder vorgestern, das wird aufbewahrt, was nicht genossen ist, und dann teilt man das aus. Der Priester muss schauen, dass er immer genug verwandelt hat. Denn meistens gehen ja fast alle zur Kommunion. Und dann teilt man die Hostie aus. Seit dem Konzil darf man sie wieder auf die Hand legen. Vorher musste man sie auf der Zunge empfangen. Und der Priester teilt dann aus und sagt, Corpus Christi, also der Leib Christi. Und jetzt glaubt der Katholik, dass er jetzt Christus aufgenommen hat. Verstehen wir? Und ist glücklich. Ein frommer Katholik freut sich und geht ganz andächtig in die Bank rein, kniet nieder und sagt, dank dem Christus in sich. Er ist jetzt wie verschmolzen mit Christus. Wesenseins nach katholischer Lehre. Versteht ihr? Und ein aufrichtiger Katholik, der da hinein trainiert ist, der braucht den Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nicht. Der weiß auch nicht, warum er eine persönliche Beziehung zu dem haben muss. Und wenn du ihm sagst, hast denn du eine persönliche Beziehung zu Christus, dann kann der Katholik nur den Kopf schütteln und sagen, die haben ja gar keine Messe, die Protestanten, wollen mir sagen, ob ich eine Beziehung habe zu Jesus. Ja, jeden Tag, wenn ich jeden Tag zur Messe gehe und die Kommunion nehme, weil das wird ja wieder ausgeschieden, also muss ich, am anderen Tag sagt der Priester wieder, wer von diesem Brot ist. Und so muss er immer Christus machen und immer konsumieren lassen. Versteht ihr? Und so kann ein Katholik den Protestanten nicht verstehen, wenn ich ihm sage, du musst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das versteht er nicht. Das hat er doch. Versteht ihr? Das hat er doch. Und in jeder Messe. Also er kann darum das nicht verstehen, dass man zu dem Christus der Bibel eine persönliche Beziehung finden muss. Und das war für uns ein gewaltiger Durchbruch, als wir über Lukas 24, habe ich heute, glaube ich, erwähnt, durchs Forschen in der Schrift ging uns dieser persönliche Christus auf.
in der Schrift.
Verstehen wir? Und da ist uns aufgegangen, dass er Jesus mehr ist als Buddha, Mohammed oder Konfuzius und wie die alle heißen, die Gurus und Päpste. Und da haben wir uns diesen Jesus Christus geschenkt. Da gingen wir auf die Knie, zum Teil haben einzelne geweint. Der Herr hat uns völlig erfasst, oder wie soll ich sagen, wir waren von ihm erfasst. Aber vorher gingen wir vom Bibelkreis am frömmsten zur Kommunion. Dann sagt man, zur Kommunion gehen, die Host empfangen. Also, und dann kommt noch hinzu, dass dieses Geheimnis, dieses Mysterium muss angebetet werden. Also wenn ein Katholik in eine Kirche geht, was macht er, wenn er reingeht? Beim Eingang von links und rechts immer Weihwassergefäße. Der Priester muss ja das Wasser umwandeln. Also man darf nicht gewöhnliches Wasser nehmen. Und wie macht der Priester das? Er muss über einen Kübel Wasser, nimmt er Salz und dann muss er genau das Ritual, er hat das Tüchlein und liest das Ritual runter, damit das wird, damit das aus dem Wasser was wird, eine Kraft, verstehen wir. Und so betet er, gebietet dem Satan, aus dem Wasser zu fliehen. Also er breitet die Hand aus, liest ab und betet den Exorzismus übers Wasser. Und gebietet ihm, das Wasser zu verlassen und heiligt es, indem er dreimal ein Kreuzchen mit Salz streut, Salz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt ist das heiliges Wasser geweihtes Wasser. Und der Katholik weiß, wenn er in die Kirche reingeht, muss er sich reinigen durch dieses Wasser und macht das Kreuz und dann geht er rein und dann beugt er sich. Versteht ihr? Macht die Kniebeuge. Also er macht so. Nicht? Also das ist, er beugt sich vor diesem Gott des Priesters. Und jetzt müssen wir bedenken, erst im 13. Jahrhundert ist die Verwandlung von Brot und Wein Dogma geworden und Innozenz III. War ein Tyrann, der die ganze Welt beherrschte, der die Inquisition etablierte und der die Beichte eingeführt hat, die Ordenbeichte, damit er alles bespitzen konnte. Und damit hatte er den Griff auf die ganze damalige Welt. Über Beichte und über die Eucharistie, die Messe, hat er die Leute gefangen genommen. Versteht ihr, wenn man das von Kindsbeinen hört, das musst du anbeten und so, und dann kommt das Fronleichnamsfest, und da kann man mal einblenden, vielleicht, wenn mir jemand da kurz den Hellraumprojektor einblendet, wie bereits jetzt in den letzten Jahren das Bild, ja. Also wir sehen hier beim Fronleichnamsfest wird ja der vom Priester gemachte Christus überall auf Straßen und Gassen, vielleicht kann man es höher schieben. Kannst du es ein bisschen höher schieben? Bitte? Nein, ich meine das Bild da. Das Bild, nur das Bild, ja.
Entschuldigung.
Ja, ein bisschen so. Dankeschön. Ja. Also, versteht ihr, Fronleichnam ist ein Fest von einer 17-jährigen Nonne geschaut durch die Anbetung der Hostie. Da bekommt man dann Visionen. Also, als ich ein Jahr im Kloster war, und wir waren in einem geschlossenen Kloster mit ewiger Anbetung, da kniet immer einer vor den Hostien. Und man schaut die Hostie an und betet. Und dann erfährt man Dinge über die Hostie. Also, es ist nicht nichts. Wenn Leute sagen, ach, die Hostie ist nur Brot, das stimmt nicht. Das sind Mächte der Finsternis, die über dieses Element, über dieses Medium Hostie wirksam werden in uns. Verstehen wir, wenn wir davor anbeten. Glauben Sie mir, ich habe das früher so nicht verstanden, aber das ist buchstäblich so. Und Fronleichnam ist also nichts anderes als eine Machtdemonstration des Priestergottes. Da wird eben die Hostie dann überall herumgetragen, auf allen Straßen und Gassen. Und seit ein paar Jahren, zum Beispiel in Zürich, werden heute wieder in der Zwingli-Stadt, werden ganze Straßenzüge für den Verkehr geschlossen, damit die katholische Kirche und die Reformierten und weiß ich wer alles mitläuft, die Hostie hindurchtragen können. In Genf genau dasselbe, in der Gallienstadt. Das war vor 20 Jahren noch nicht so. Also wir sehen die ökumenische Frucht hier in Deutschland, sehen wir, das ist ein Ausschnitt. Bitte? Die Calvinstadt. Dort hat ja der Reformator Calvin gewirkt und er wollte ja das tausendjährige Reich auf Erden bauen, wie Augustinus das ja auch wollte. Er hat das von Augustinus übernommen. weil man glaubte, man muss aus der Welt ein Civitas Dei, ein Gottesstaat machen, so wie die Moslems das auch glauben. Also, wir sehen hier, wie der katholische Bischof und der lutherische Bischof und dann noch Vertreter aus beiden Kirchen, die sind zusammen, wo war jetzt das? In München. Ja. Wie die nun miteinander durch die Straßen und Gassen gehen, es kommt mir vor, als wie Dackel laufen sie dem Barry hinter nach und meinen, was sie nun seien, dass sie jetzt durch die Straßen Münchens mit dem katholischen Bischof da dieser Hostie nachrennen, diesem Götzen. Verstehen wir? Ja. Vielleicht kann ich in dem Zusammenhang noch gerade dieses Bild einblenden, wenn ich dich, lieber Helmut, dazu über die Priesterweihe. Denn die Priesterweihe ist ja eng mit der Verwandlung und der Wandlung verbunden. Das heißt, wir sehen hier einen Ausschnitt einer Priesterweihe. Wenn ein Student zum Priester geweiht wird, bitte, dann muss er sich während der Zeremonie beim Wortgottesdienst, versteht ihr, Wortgottesdienst ist eine untere Art des Gottesdienstes, wo die Verwandlung von Brot und Wein nicht geschieht, das ist für einen Katholiken kein Gottesdienst. Also ein protestantischer Gottesdienst ist für den Katholiken nur ein Wortgottesdienst, also der ist null und nichts wert, weil man da nicht Gott, Christus aufnimmt. Verstehen wir? Also darum kann jeder Katholik, sagt die Kirche, bei den Protestanten mitmachen. Das ist sowieso null und nichts, weil es ja kein Priester und kein Amtsperson und keine Verwandlung. Verstehen wir das? Darum können das Evangelische oft nicht verstehen, dass für Katholiken eine so ungewöhnliche, entschuldigung, Anführungszeichen, Feier was bringen soll. Weil der Katholik nicht aufs Wort konzentriert ist in erster Linie, sondern auf die Verwandlung. Und ein Priester wird geweiht während der Messe, immer während des Messopfers. Und bevor er dann das Opfer darbringt, wirft er sich auf den Boden, wir sehen das da, und jetzt ruft man die Toten über den Priester herab. Man sagt ihm die allerheiligen Litanei. Und dann werden etwa 50 Verstorbene angerufen. Meistens in Latein, und das ganze Volk singt und der Chor bitte für sie. Also die Toten sollen jetzt bei Gott bitten, dass derjenige, der da liegt, auf dem Boden liegt, ein ganz treuer Priester des Papstes wird. Verstehen wir? Das kennen wir vom Heidentum auch wiederum. Und nachdem die Toten angerufen sind, wird der Priester gesalbt in den Händen, bekommt den Psalm und das Evangeliar. Das ist ein Kirchenbuch. In der katholischen Messe wird ja jetzt heute, werden auch zwei Lesungen gelesen. Die erste Lesung, da sitzt man. Das ist außerhalb der vier Evangelien. Und dann kommt ein Zwischengesang, ein Gebet, und dann ruft der Priester, sagt der Priester, der Herr sei mit euch, und dann stehen alle auf und sagen, und mit deinem Geiste. Und dann wird ein Text aus den vier Evangelien gelesen. Und diesen Text darf nur der geweihte Priester lesen. Aus den vier Evangelien darf nur der Priester lesen. Aber die alttestamentliche Lesung davor oder neutestamentliche aus den Briefen darf jeder lesen, der bestimmt ist als Lektor. Jetzt gibt es einen Dreijahreszyklus aus der Bibel und das sind ausgewählte Texte für Lesejahr A und dann kommt Lesejahr B und das dritte Jahr Lesejahr C. Und wenn das Lesejahr C zu Ende ist, fängt man bei A wieder an. Aber was einem auffällt, es sind bei weitem nicht alle biblischen Texte werden gelesen. Das wissen die Protestanten auch nicht. Sie sagen, da wird ja heute voll die Bibel gelesen. Nein, es gibt x Abschnitte aus der Schrift, die hören die Katholiken nie, ganz bewusst. Also der Priester wird da auch eingeführt und der Priester muss dann versprechen, dass er das Evangelium als Höchstes achtet und verkündigen will im Gehorsam des Papstes. Und da haben wir wieder diese Vermischung. Also Evangelium, die Absichten und Lehren des Papstes. Und so sagt das Dogma, das eucharistische Opfer, und der Papst wiederholt es in seiner Enzyklika, ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Versteht ihr? Jetzt verstehen wir auch, warum für Katholiken die Messe, das Messopfer, das Allerwichtigste ist.
Für die Kirche ist die Dreieinigkeit wichtiger, aber für die Katholiken, für die Allgemeinheit, weil das hat mit ihrer Praxis zu tun. Verstehen wir? Mit ihrem Leben zu tun. Und jetzt könnten wir aufzählen, denn das Messopfer beinhaltet alles. Denn durch das Messopfer wirst du geheiligt. Es gibt keine Heiligung ohne Messopfer. Verstehen wir? Also wenn ich einem Katholiken sage, schau mal, was sagt die Bibel über die Heiligung, dann ist das für ihn, das sagt ihm nicht viel. Oder er sagt, das ist anstrengend schön, aber ich habe viel mehr. Ich werde geheiligt durch das Messopfer. Ich werde jedes Mal erlöst durch das Messopfer. Ich werde vollkommen gemacht. Denn das Dogma sagt, die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Also nicht Christus schenkt uns die Fülle, vermittelt sie uns, gibt sie uns, sondern die katholischen Sakramente und als Höhepunkt das katholische Messopfer, das führt uns in die Fülle Gottes hinein. Also das ist eine ganz andere religiöse Welt. Heute ist mir die fremd. Ich muss mich fast übergeben manchmal, wenn ich diese Dinge höre. Ich kann sie manchmal nur nicht mehr hören, verstehen wir? Weil sie so verschroben und so verquickt und vermischt und da steckt ein Geist dahinter. Das ist unglaublich, was für ein Geist dahinter steckt. Man kann das kaum formulieren, welche eine Macht der Finsternis dahinter steckt und Massen so bindet und der Gipfel und die Tragik und die Tragödie in unserer Zeit, dass selbst die Freikirchen immer mehr dahin gehen. Also ich bekomme richtige Hasstiraden zu hören von freikirchlichen Pastoren, die vor 10 Jahren noch anders dachten. Verstehen wir? Ja, jetzt rufen mich ja dauernd Katholiken an, auch aus Bayern und so weiter, aus Hamburg manchmal. Katholiken sagen, Herr Bruder Daniel, ja, wir haben eine katholische Hochzeit, und das ist ja immer Messe, Messopfer. Und ich bin zwar ausgetreten, ich bin gläubig, aber meine ganze Familie ist katholisch, und jetzt muss ich ja da vorne knien mit Ihnen allen. Darf ich die Hostie nehmen oder nicht? Dann flehe ich Sie an und sage Ihnen, 2 Dinge darfst du nicht tun. Wenn du Christ bist, darfst du 2 Dinge nicht tun, wenn du da hineingehst. Ich gehe in keine katholische Kirche mehr. Ich gehe schon rein, um zu besichtigen. Da bin ich frei. Denn ich habe einen Gott und keine Götzen. Aber sobald es um rituelle Handlungen geht oder zeremonielle Handlungen, bin ich nicht dabei. Wir waren bei den Hochzeiten der Brüder von Marian, waren wir nicht dabei. Wir warteten draußen in der Sonne, haben uns gesonnt und warteten vor der Kirche und haben sie freudig empfangen. Aber wir sind demonstrativ nicht rein, aber haben ihnen unsere ganze Liebe gezeigt. Verstehen wir? Aber diesen Götzenkult machen wir nicht mehr mit, weil wir wissen, was es geht. Und dann sage ich den Gläubigen, weil es gibt ja viele Gläubige, deren ganze Verwandtschaft katholisch ist. Und da gibt es Kindertaufen, Erstkommunion, Erstbeichten, dies und das und das. Dann ist man noch Patin oder Pate. Da kann ich doch nicht fehlen. Dann sage ich, mach 2 Dinge nicht. Knie nicht nieder bei der Wandlung. Sag sie, ja, ich kann doch nicht stehen bleiben. Oder setz dich nicht, knie nicht nieder und nimm auf jeden Fall diese Oblate nicht. Denn das ist nicht nur gewöhnliches Brot. Meistens sagen wir, die Gläubigen, ja, das ist ja nur gewöhnliches Brot. Sag ich, wenn du Gott die Ehre gibst, hier kannst du nicht sagen, ich habe einen Gott, ob das Götzen will, mir macht es nichts. Es gibt hier uns Bekenntnis, wir müssen unterscheiden, was ist Bekenntnis und worüber stehen wir. Können wir stehen und sagen, das ist mir, für mich hat es keine Bedeutung, weil ich habe, es gibt viele Götzen und Herren in der Welt, aber wir Christen, wir haben nur einen Gott und Herr. Also die sollen ihre Schwestern und Herden haben, das geht mich nichts an. Und eine Schwester hat das gemacht. Darf ich das noch kurz erzählen? Oder ich? Eine Glaubensschwester aus Fist, woher wir kommen, die ist in Zürich verheiratet. Sie ist gläubig geworden, sie ist jetzt so 45-jährig. Und jetzt ist in Fist ihre Mutter gestorben, sie hat sich noch betreut im Altersheim, hat sich besonders der Mutter gewidmet und sie sagte mir noch am Schluss, hätte ihre Mutter den Katholischen abgeschwört und Jesus allein und Jesus angenommen. Dann ist sie gestorben, aber wurde klar katholisch beerdigt. Und das ist so in den katholischen Gebieten, vor allem weil es da kommt die ganze Sippschaft zusammen. Beerdigungen sind Riesenveranstaltungen.
katholische Beerdigungen. Und jetzt war sie da, auch mit den Verwandten ganz vorne, die knien da ganz vorne. Und ihr war klar, als alle auf die Knie gingen, hat sie sich hingesetzt. Und während der Wandlung, also so ging sie, rief mich nach der Beerdigung an und hat so geweint. Und sagte mir, Gregor, ich sag dir eins, ich werde, die ist ein Götzentempel und Götzenhaufen, da werde ich nicht mehr mitmachen. Weißt du, was ich erlebt habe? Jetzt hat die, statt sich auf die Knie zu werfen, hat sie sich hingesetzt, weil sie wollte nicht auf die Knie vor dem Götzenzauber da vorne. Und da haben die Verwandten sie an den Haaren gezogen, haben ihre Haare ausgerissen, haben sie geschubst, mit irgendetwas, wie sagen wir, Spitzeln verletzt, haben sie so verschändet, die arme Frau, die war so erschüttert, die kam raus und hat bitter geweint. Ich habe gedacht, Gott sei Dank, hat sie das erlebt, dann ist sie für ein für alle Mal geheilt von diesem Ding. Nee, das ist nicht gerade lieb. Manchmal lässt Gott solche Dinge zu. Und so sage ich den Gläubigen, wenn du, klar, man muss jetzt weiß sein, was soll man tun? Ich sage dann, erklär doch deinen Angehörigen, die wissen ja schon längst, dass du nicht mehr bist wie sie. Und bleib dann hinten stehen in der Kirche und sagst ihnen, ich bleib dann hinten stehen oder auf der Seite irgendwo, wenn es möglich ist, weil da so viele Leute sind, kannst du ja schon wissen. Aber das Dorf und die kennen dich ja, sagen ja, schau diese, naja, schau mal, das ist absondern, wollen immer was Besseres sein. Es liegt jetzt dort in Saarstrom, das kennen etliche, weil da viele deutsche Familienfreizeiten stattfinden, oder Jugendfreizeiten. In Saar sind etwa 20 zum Glauben gekommen durch einen evangelischen Arzt. Jetzt haben die einen Fehler gemacht. Sie haben sich nicht abgesondert. Sie gingen bei allen Festen in die katholische Kirche, nahmen auch noch die Kommunion und dann waren sie wieder in der Kirche nicht zu sehen eine Zeit lang. Und dann haben die Katholiken gesagt, also das sind wohl wirklich die dümmsten Leute, die wissen gar nicht, was sie wollen. Entweder seid ihr bei uns oder seid ihr dort. Ich habe mich so gefreut, dass der Pfarrer von der Kanzel vor allem die diese Leute zum Denken führte, indem er öffentlich sagte, was wollen diese Leute eigentlich? Sie sitzen unter uns, aber verleugnen uns dauernd und dann sitzen sie wieder beim Arzt in der Arztpraxis und haben dort ihre Gottesdienste. Sie sollen sich endlich entscheiden. Ich habe das wunderbar vom katholischen Priester gefunden. Dass er den Mut hatte, das zu sagen. Ich finde das auch eigenartig, wenn man nicht weiß, wohin man gehört. Wer ist denn da Christus? Weiß ich denn nicht, wer Christus ist? Ich muss doch, oder sind sie nicht hingeführt worden, wie man sollte, aber es gibt eben leider viele Prediger, evangelische Prediger, die dann die Katholiken, die zum Glauben kommen, nur ein Stück weit führen und dann sagen, ja, ja, aus Angst, die könnten als Idioten und als Verulanten und Fundamentalisten betitelt werden, wagen sie nicht bis zum, einfach frei dahin zu gehen, so weit zu führen, wie es die Bibel zeigt. Dabei haben wir nur Berlin und kommen werden frei aus dem Netz des Götzendienstes. Jetzt muss ich schließen. Also freuen wir uns, dass wir Abendmahl im Sinne des Herrn feiern dürfen. Freuen wir uns, dass wir Lieder am Leibe des wahren Christus sind. Das soll uns mit Dank erfüllen.
Jesus.